Ja, hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 4 am 23.01.2011. Und dies ist, sag ich mal, eine Woche, ja, da bräuchte man nicht viel zu recherchieren, welche Themen man eigentlich nimmt. Denn das alles beherrschende Thema die Woche war natürlich Google. Ja. Aber ich komme dazu später. Google hat einen neuen CEO, aber wie gesagt, am Ende der wahrscheinlich heute recht kurzen Sendung. Naja, das kann sich bei mir auch etwas ändern, je nachdem, wie ich mich dann so das ein oder andere Thema reinsteigere. Nun gut, für viele, die es nicht abwarten können, Nintendo 3DS kommt am 26. Februar in Japan. Ja. Und wahrscheinlich werden nur relativ wenige einen bekommen. Und damit sind die Japaner gemeint und nicht etwa die Leute, die krampfhaft probieren, einen zu importieren. Leider auch eine schlechte Nachricht, ganz untypisch für die mobilen Spielgeräte von Nintendo. Es wird ein Regionalcode geben. Das heißt, nur japanische Spiele können auf der importierten Version gespielt werden. Das ist natürlich ein herber Schlag für viele Importfans. Angeblich soll eben der Grund sein, dass man von Nintendo nur dann gewährleisten kann, dass keine in Anführungszeichen schädlichen Inhalte für Kinder auf das Gerät kommen können, wenn eben die regionalen Gesetze eingehalten werden. Das heißt, wir alle wissen, ja, in Europa sind die Kinder total labil, anfällig und zurückgeblieben, so dass wir sie besonders schützen müssen, während in Japan die Kinder dann doch sehr viel mehr vertragen können und deswegen natürlich dort die Bestimmungen sehr viel lockerer sind. In den USA genauso, da jedes Kind kann dort natürlich mit Waffen umgehen und verstehen, was da schlecht und so daran ist, ja. Das, also wer jetzt hier Ironie in dem Satz gefunden hat, ja, der kann sie auch behalten. gut, auf jeden Fall, es werden nur 400.000 Stück in Japan ausgeliefert. Und das ist, mit Verlaub gesagt, ein Witz. Ja, also da werden sehr, sehr viele Leute keinen bekommen in absehbarer Zeit. Auch in Europa wird natürlich, USA und Europa wesentlich später kommen, sind relativ wenige Exemplare verfügbar und schon jetzt wird aufgefordert, vorzubestellen. Ob da natürlich was dran ist, kann ich sagen. Offenbar gibt es Probleme bei diesem ganz besonderen 3D-Display, das man ja ohne Brille benutzen kann. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Was ich mich halt jetzt gefragt habe, ist, angesichts der immer steigenden Zahl von Smartphones, ja, und dessen oder deren ziemlich gute Gaming-Eigenschaften mittlerweile, was kann da ein Gerät wie der Nintendo 3DS überhaupt noch entgegensetzen? Etwas, was ich vorher ja nie geglaubt habe, bis ich selbst mein Android-Handy hatte, ist, dass es tatsächlich eine Konkurrenz sein kann zu diesen mobilen Spielegeräten. Ich weiß nicht, ob Nintendo da schon was merkt, jetzt bei den alten DS, aber die Qualität ist wesentlich besser. Ja, also bei einigen Geräten, gerade wie jetzt bei diesen Tabs, wo herauskommen, beispielsweise Samsung Galaxy Tab, ja, um nur mal eins davon zu nennen. Wenn ich mir da die Qualität, die grafische Qualität angucke, die Rechenleistung, die dahinter steht, dann ist das mit, wenn man das so sieht, das mit Abstand leistungsfähigste mobile Spielegerät, das es gibt, ist natürlich kein dediziertes Spielegerät, aber man kann damit spielen und das gar nicht mal schlecht. Die Spiele, die mittlerweile angeboten werden, sind phänomenal. Ich gut, Angry Birds, ich kann es schon ehrlich nicht mehr hören, aber sind wir mal ehrlich, Angry Birds ist schon so häufig verkauft worden, beziehungsweise bei Android runtergeladen worden. Also wenn das ein Spiel auf dem DS schaffen würde, dann wäre das schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, also ein Top-Titel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und da stellt sich natürlich schon die Frage, inwiefern dann hier so ein 3DS da überhaupt noch mithalten kann. Ja, mit der ja, mit der Grafik, mit der Leistungsfähigkeit, mit den Spiele-Innovationen vielleicht auch, weil es gibt ja ganz verrückte Sachen auf den mobilen Geräten momentan, auf den Smartphones. Das ist ja Wahnsinn, ja, was da für Ideen aufkommen, vor allem durch diese bewegungssensitiven Sachen. Ja. Dass er eigentlich auch von Nintendo dominiert wird, nämlich mit der Wii. Der 3DS wird sowohl Bewegungssensoren haben, als auch eben als Besonderheit diesen 3D-Schirm, den man ohne Brille benutzen kann. Aber reicht das denn aus, jetzt sage ich mal, um die Smartphone ja, Besitzer davon zu überzeugen, jetzt zu holen? Ja? Und inwiefern kreuzt sich die Kundschaft überhaupt? Ja, also bei mir ist es so, ganz klar, seit ich eben Android-Geräte habe, liegt bei mir der DS leider, muss ich ganz sagen, ganz klar sagen, nur noch in der Ecke. Obwohl ich eigentlich einen DS mag, ich liebe einen DS. Ja. Aber es ist die Spiele sind so viel günstiger. Ja, also ich meine, es gibt Spiele bei einem DS, so ein Top-Titel, ja, da kostet dann die 30 Euro. Top-Titel auf dem Android-Market kosten zwischen 2 und 8 Euro. Ja. Und das ist sogar noch teuer. Viele, viele sehr, sehr gute Spiele werden sogar kostenlos angeboten, mit Werbung unterstützt, also mit Werbeeinblendungen. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, also dann, ich hätte noch nicht mal mehr die Zeit dazu, ein DS-Spiel momentan richtig komplett durchzuspielen. Ich habe es letztens wieder mal probiert, aber es gibt am Tag so viele neue Spiele, die mich interessieren auf Android, da, ja, da kannst einfach nicht mehr mithalten. Ja. Der DS, muss man ganz klar sagen. Also bei mir ist das so, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke, dass es vielleicht auch bei dem einen oder anderen ebenfalls hier greift. Spiele begeisterter, wenn die mal so ein Smartphone in Händen haben und dann tatsächlich eins besitzen und sehen, was es da für geniale Spiele gibt. Dass die fast nichts kosten und dass die also praktisch da jederzeit eine Riesenauswahl zur Verfügung haben. Es ist schon, also muss schon sagen, da frage ich mich wirklich, wo ist da noch eben der Reiz jetzt für eine normale Spielkonsole wie PSP oder DS, die zu benutzen? Ja. Wie gesagt, ob jetzt dieser 3D-Bildschirm alleine das ausreicht dafür, das wieder attraktiver zu machen, wir mal warten, weil die ersten Handys mit 3D-Display, Smartphones mit 3D-Display sind ja bereits schon angekündigt, wurden auch schon gezeigt, teilweise auf der CES. Auch da mit atemberaubenden Sachen, auch da keine Brille notwendig. Aber ja, ich stelle mal grundsätzlich auch die Frage, ob 3D-Darstellungen beim Spielen überhaupt jetzt das große Zugpferd ist. Klar, jetzt am Anfang werden alle total neugierig sein auf das 3D und so weiter, aber naja, ob das dann dauerhaft und immerhin hält, soll so eine Konsole ja einige Jahre auf dem Markt bleiben, aktuell, ob das dann wirklich hilft, die Konsolenabsätze zu steigern, wird sich dann zeigen. Also darf noch mit Fragezeichen versehen werden und sicherlich eine ganz interessante Geschichte wird das und ich bin ja neugierig, das zu beobachten. Ja. So, eine interessante und kuriose Meldung, wie ich eigentlich finde, war ja, dass man, wenn man in die USA fliegt, besser gesagt, dass man dann mit etwas konfrontiert ist, was selbst in den USA ziemlich neu ist, denn das Handy darf durchsucht werden, auch ohne Durchsuchungsbefehl. Das heißt, die privaten Daten, ja, dürfen auf die privaten Daten dürfen zugegriffen werden, SMS dürfen gelesen werden, die im Gerät gespeichert sind, andere Dokumente etc. Also Wahnsinn. Ja, also da muss man sich das wirklich vor Augen führen, dass wenn man ein Handy bzw. ein Smartphone dabei hat in den USA, dass dort ohne Durchsuchungsbefehl eben eine Durchsuchung durchgeführt werden darf. Und dazu gibt es aber ein Trick, so ein, so, ja, ich würde fast sagen, so ein Real-Life-Workaround, ja. Und zwar, man darf das Telefon nicht bei sich führen, ja. Interessant, so blöd sich das anhört, aber ja, gut, ich meine, das sind halt Gesetze, ja, und ja, oft sind Gesetze, gerade in den USA, manchmal sehr, sehr seltsam. Und wenn man das Gerät nicht dabei hat, kann es einem nicht direkt zugeordnet werden, der Person. Aber ja, es könnte ja, rein theoretisch zumindest, auch einer anderen Person gehören. Und dann darf dieses Handy nicht untersucht werden. Das heißt also, am besten das Handy weit weg von sich legen, wenn man, ja, aber das, ich meine, das ist ja sinnlos. Deswegen empfiehlt Lifehacker, alles zu verschlüsseln. Denn man kann nicht gezwungen werden, ein Passwort einzugeben, beziehungsweise die Daten zu entschlüsseln, dass diese Leute da rankommen. Und das bedeutet, dass es ein probates Mittel ist, um seine Privatsphäre zu schützen, wenn man in die USA reist. Also alles auf den Geräten. Ich würde es eben auch dann für Laptops und so weiter durchaus als nützlich ansehen. Die Daten verschlüsseln und ja, so eben sichern. Was man auch machen kann natürlich, das was immer so schön als oh, Sicherheitsrisiko gemacht dargestellt wird, ja, man legt alles einfach in die Cloud, dann kann man mit einem nackten Laptop quasi in die USA fliegen, beziehungsweise mit einem Smartphone, auf dem quasi keine Daten drauf sind und die ganzen Daten befinden sich in der Cloud. Und da haben die dann eben keinen Zugriff drauf und auch hier das Passwort muss man nicht preisgeben, man muss sich nicht einloggen, man muss da nichts machen. Das müssen sie schon selbst tun. Und was lernt man daraus? Manchmal ist die Cloud vielleicht sicherer als, als die Daten einfach bei sich zu tragen. Die EU unterstützt Scala. Es ist eine Open-Source-Sprache. Und ich habe da im Begleittext hier zum Podcast, den ihr übrigens auch wieder unter wochensicht.zenetcasts.com findet, geschrieben. Ein riesengroßes Seufz. Warum fördert die EU Scala? Ich meine, es ist schon mal gut, dass es eine Open-Source-Sprache ist. Ja, finde ich immer gut, wenn die EU bzw. ein Land auch Open-Source-Technologie unterstützt. Diese Sprache wurde in der Schweiz entwickelt von der EPFL. Und ja, jetzt fragt man sich aber, also ich meine, wenn es euch so geht wie mir und ihr habt von Scala noch niemals was gehört, das ist genau der Punkt. Warum wird diese Sprache unterstützt? Ich meine, es gibt auch andere Sprachen, die we wesentlich bekannter sind, die unterstützt werden könnten. Ja. Also und vor allem, ja, diese Scala-Sprache setzt auf Java oder .NET auf. Ja. Da frage ich mich doch, wer hat denn da jetzt wieder die Finger im Spiel? Ja, also vor allem eine Open-Source-Sprache, die auf Java aufsetzt, die kann man ja gleich vergessen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber seit Oracle hier eben so einen Feldzug gegen Open-Source führt, muss man ganz klar sagen, das ist ja fast schon Selbstmord, dann eine Sprache zu nehmen, die auf Java basiert. Ja, da kann man gleich schon mal so vorab so ein paar Lizenzen abdrücken an die Patentrolle. Ja, das ist unglaublich. Naja, okay, aber Ich kann es mal wieder nicht nachvollziehen. Das ist wieder ein Milliardengrab, denke ich, über lange Sicht gesehen, dass die EU da aufgetan hat. Und so Sprachen wie Python werden offenbar überhaupt gar nicht im Gespräch gehabt, weil offenbar da keine Lobby hinten dran steht, die irgendwas pusht. Ja. Java, Oracle.NET, Microsoft, ja, da ist mir ja schon fast klar wieder, woher der Wind weht, warum diese Sprache gefördert wird und zum Beispiel nicht Python oder Python, ja, die da, ja, auf jeden Fall besser ist als eine Sprache, die wiederum auf einer Sprache basiert und dann auch noch auf Java oder .NET. Also es ist mir unbegreiflich. Entschuldigung, wenn ihr Java-Fans oder .NET-Fans seid, aber die Sprache alleine ist ja noch zweiständig, wenn man die nutzen will, aber eine Sprache, die auf einer anderen Sprache aufsitzt, ist einfach Müll. Ja, Entschuldigung, das ist einfach zu sagen, das ist Müll. Also effektiv kann man da überhaupt nicht mehr dazu sagen. Java und .NET sind auch nicht gerade die schnellsten Sprachen, das muss man zugeben, wenn man realistisch ist. Aber wenn dann noch ein weiterer Layer draufkommt, dann kann man das Ganze vergessen. Ich meine, ach, ist es mir unbegreiflich. Hier wieder Geld der Steuerzahler in den Sand gesetzt. Ja, also unfassbar. Ist so schlimm, ich kann schon fast gar nichts mehr dazu sagen, weil ich einfach baff bin. Ja, wer so eine Entscheidung trifft, da wird es einem Angst und Bange. Ja, dann noch was zu WebM. WebM, das hat für Furore gesorgt, schon vorletzte Woche eigentlich, als Google bekannt gegeben hat, dass sie in Chrome nur noch WebM unterstützen werden mit Auxiliary und kein H264 mehr. Und mittlerweile sind auch immer mehr Leute der Meinung, dass das ein guter Schritt war. Der erste Schock ist da rum, ja, und jetzt verdaut man das langsam. Und dann kommt man eben zum Schluss, dass es ganz gut ist für nicht nur für Open Source, für ein patentfreies Internet, sondern halt auch allgemein für den HTML-Standard, wenn dieser eben frei ist und nicht an ein Konsortium gekettet ist, das mit sehr zweifelhaften Methoden, sage ich mal, Lizenzen vergibt. Ja. So. Da hatte sich Google aber jetzt trotzdem genötigt gefühlt, ein paar Stellungnahmen dazu abzugeben, warum, weshalb, wieso. Ja. Und dort wird klar gemacht, dass es hier um den Videotag geht. Ja. Das bedeutet nicht, dass die Benutzer grundsätzlich gehindert werden daran, H264 zu nutzen, sondern es geht um diesen HTML-Video-Tag und was soll der Browser machen, wenn er auf einen solchen stößt und dann soll eben ein WebM-Video Voraussetzung sein, beziehungsweise ein Auxiliary-Video. Genauso ist es übrigens auch bei Firefox und Opera. Also H264 geht dann dementsprechend nur noch auf Microsoft Internet Explorer und Safari. Ja. Von daher muss man schon fragen, wer da schon jetzt die Extrawurst ist. Aber wie gesagt, es geht nach wie vor sowohl in Flash, ja, H264, wobei auch Flash unterstützt ja WebM. In Zukunft, das wurde ja ganz klar gemacht von Adobe bereits. Und das heißt wiederum, dass auch Plugins möglich sind, die H264 nutzen. Das heißt, wenn man jetzt an eine Datei kommt, wo eben ein Punkt MP4, dann kann man im Browser einstellen, der Punkt MP4 soll zum Beispiel mit dem Programm geöffnet werden, ja, oder mit dem Plugin zum Beispiel. Und dann geht das. Ja, das ist ein großes Thema eigentlich. Es geht hier rein nur um den Videotag. Da finde ich es richtig, dass der Standard HTML-Videotag auch ein Videotag auch ein patentfreier Standard aufruft, damit wir nicht irgendwann ein komplett verhunztes Internet haben, das von einer Firma kontrolliert wird, weil Video wird ein riesen Teil in Zukunft sein im Internet. Und wenn man dann als Start-up-Unternehmen beispielsweise keinen Videoservice mehr anbieten kann, weil die Lizenzen zu hoch sind für H264 und Leute, die müssen Lizenzen zahlen, ja, nur der private Gebrauch ist kostenfrei. Dann ist es das Ende von Innovation und Startups können dann nur noch mit einer Riesensumme beginnen und kleinere Startups hätten keine Chance mehr. Ich kann es übrigens auch nicht verstehen, die Leute, die immer so schön gegen Google jetzt jammern und hetzen, sagen jetzt, oh, das zeigt wieder, wie evil Google ist. Ich kann nicht nur sagen, Bullshit. Also ganz einfach ein Grund. Leute, wenn H264 der Videotext-Standard wird bei HTML5, ja, dann sind die einzigen Firmen, die noch was reißen können, so große Moloch-Firmen, sage ich mal, wie eben Google, weil nur noch die Kohle haben, für die Lizenzen abzudrücken. YouTube läuft auch mit H264. Da hat Google null Problem mit. Die Lizenzen zahlt Google aus der Portokasse. Ja? Aber ein kleines Start-up-Unternehmen, das einen Videoservice gründet, und dann bleibt nur noch H264, weil das eben der Standard ist bei diesem HTML-Videotag. Ja, dann kann ich nur sagen, der kann die Lizenzen nicht zahlen. So sieht's aus. Ja? Also würdet ihr dann quasi den großen Firmen, ja, den großen, sage ich mal, ja, Pseudomonopolisten dann eben in die Hände spielen. Nein, patentfreie Software, Open Source Software, das garantiert, dass auch kleine Firmen, kleine Unternehmen, kleine Dienste da was reißen können im Internet. Ja. Dann gab es eben noch verschiedene andere. Warum wurde eben H264 nicht genommen als Standard, habe ich eben schon erklärt, warum das so gemacht wurde, ja, eben weil es patentfrei ist. Ja. Und soll das heißen, dass man nicht länger H264 Videos in Chrome abspielen kann? Nein, heißt nicht. Eben wie gesagt, es geht über Flash, über Silverlight und eben auch dann über ein Plugin beziehungsweise mit einem externen Programm, wenn man eine H264 Datei anklickt. Ja. Dann, was auch Google vorgeworfen wurde, ist es nicht ein Versuch, das Webvideo-Format zu kontrollieren. Also, wie gesagt, das ist ein Open-Source-Projekt. Da arbeitet nicht nur Google daran mit. Das WebM-Projekt ist ziemlich umfangreich und die verschiedensten Firmen arbeiten damit. Auch sehr namhafte Firmen. Auch das habe ich schon mal gesagt. Skype, Nvidia und so weiter und so weiter. Alles sind mit an Bord. Und also normale Entwickler können da auch ihren Teil beitragen und Google sieht sich selbst auch nur als einer von den WebM-Entwicklern, von den vielen WebM-Entwicklern, die es eben da gibt. Und das sieht man auch, der Standard wird kontinuierlich verbessert. Es gibt schon etliche Revisionen, seit die erste Version draußen ist. Und es wird schon einiges verbessert. Die Geschwindigkeit ist deutlich verbessert worden. Die Qualität ist nochmal ziemlich verbessert worden und so weiter und so weiter. Und es wird am Schluss dann gesagt, ja, zwingt es nicht die Leute dazu, eben mehrere Versionen von ihren Videos zu machen. Auch da muss man sagen, es gibt sicherlich Einzelfälle, wo dann der Entwickler, der Webseitenentwickler, das Video quasi doppelt kodieren muss und zwei Versionen anbieten muss. Aber in der Regel ist ja dann eben auch WebM kann man nehmen als Standard und eben zum Beispiel dann als Alternative mit Flash spielen. Somit ist sichergestellt, dass eben WebM grundsätzlich immer abzuspielen ist. Übrigens auch, ich sag's immer wieder, Internet Explorer spielt ganz normal WebM-Dateien ab. Der WebM-Codec muss installiert sein, so wie jeder andere Codec bei Windows installiert sein muss. Und bei Safari, gut, da sieht es momentan noch mau aus. Die Die Mac-Entwicklerszene ja, lehnt ja grundsätzlich alles ab, was nicht von Apple kommt. Deswegen sind die auch die heißen Befürworter von H264, weil Apple da die Finger mit im Spiel hat. Aber es ist da zumindest möglich, dass ein Plugin kommt. Google hat auch schon ein Plugin angekündigt für Safari. Und eben dann als letzte Bastion gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dann mit Flash das anzugucken. Auch wenn es im WebM-Format vorliegt, Flash kann das dann auch abspielen. So, gut, jetzt habe ich schon fast wieder zu lange von dem Thema gesprochen, weil wir ja letzte Woche da schon drüber gelabert haben. Aber weil wir gerade eben beim HTML5 und diesem Videotext sind, wie undurchsichtig und verworren momentan der HTML5-Standard ist, ich habe es ja schon gesagt, es gibt ja eigentlich noch gar keinen festgelegten Standard. Es befindet sich momentan alles eher in so einer Alpha-, maximal Beta-Phase. Ja, und es wird noch einige Zeit dauern. Ich glaube, zwar nicht so lange, wie von der W3C gesagt wurde, ich glaube 2020 oder so. Ja. Aber man hat jetzt geplant, 2012 einen HTML5-Snapshot zu veröffentlichen. Ja. Und da könnt ihr schon sehen, also das heißt, die haben sich noch nicht mal festgelegt, dass 2012 überhaupt eine fertige HTML5-Version kommen soll. Und die WHATWG-Gruppe, ja, ich muss immer da an was anderes denken, aber egal, die haben ja, Entschuldigung, HTML5 entwickelt bisher und die sind jetzt dafür oder haben gesagt, dass die 5, die Versionsnummer weg soll und dass es schlicht zu HTML werden soll, das HTML5, weil HTML ein lebender Standard ist. Ja, HTML5 und dann eben auch HTML soll ein lebender Standard sein. Und Leute, so sagt man, wenn man sagen will, man kriegt es nicht hin, einen festgelegten Standard zu machen, ja, dann heißt es eben ein lebender Standard. Ja, das heißt, der kann sich jederzeit wieder verändern, es ist nichts fest. Und dann natürlich auch mit den Nachteilen, dass sich die Entwickler auch nur schlecht darauf einstellen können, wenn jetzt zum Beispiel Änderungen gemacht werden. Ja, da muss man unter Umständen eben seine Seite ändern, wenn man sich denn an dem HTML 5 beziehungsweise an dem Living HTML dann orientieren will. Also es ist schon ziemlich, ziemlich seltsam. Und deswegen, Leute, HTML5, ja, ist eine schöne Sache. Ich finde ein Videotag gut. Das ist eigentlich auch das Wichtigste, wenn man so die ganze Diskussion sieht im Internet. Dann geht es eigentlich nur noch um den Videotag. Es wird sogar schon so dargestellt, dass HTML5 ist gleich Video. Und das ist totaler Blödsinn, ja, und das ist schon mal gar nicht H264 übrigens, ja, sondern HTML5 hat einfach nur einen Tag drin, das ist dann Spitze Klammer auf, Video Spitze Klammer zu und dann wird festgelegt die Datei, ja, die abgespielt wird und das kann laut der momentanen Definition alle möglichen Videodateien sein. Also das heißt, das kann Auxiora sein, das kann H264 sein, das kann WebM sein, ja. Und das ist das HTML5 Videotag. Ja? Und was anderes gibt's nicht. Es gibt keinen HTML5 Standard Video ja, Encoder oder sowas, ja. Den gibt es nicht. Das wurde gekippt. Man hat vorgehabt, das ja festzuschreiben, dass Auxiora eben fester Bestandteil wird und dass das eben der festgelegte Standard ist bei dem Videotag, aber das wurde ja durch massiven Druck unter anderem durch Apple eben dann verhindert, dass das festgelegt wird. Und aber so zieht sich das eben ganz durch die ganze Entwicklung und irgendwie kriegt es die Gruppe auch nicht hin. Die W3C ist sauer, die WattWG-Gruppe ist sauer auf die W3C, auf das W3C-Konsortium. Und deswegen gibt es hier jetzt einen riesen Hickhack. Ja, und wo das jetzt letztlich endet, das weiß eigentlich so keiner mehr. Deswegen, Leute, HTML5 low. Es gibt noch kein offizielles HTML5. Es sind alles nur Alpha- und Beta-Versionen. Und wenn das so weitergeht mit einem Streit, dann wird es mit einem festen Standard, naja, eher schlecht aussehen. So, und jetzt sind wir bei dem Thema der Woche. Ja. Google hat einen neuen SCO, Entschuldigung, SCO, ja, ich weiß nicht, warum ich darauf jetzt gekommen bin. Oh Mann, nein, Google hat einen neuen CEO. Ja, einen neuen CEO und, tja, das ist Larry Page. Aber wenn man es mal ganz genau ist, erst am 4. April wird Larry Page der neue CEO werden. Der Eric Schmidt ist tatsächlich zurückgetreten von dem Posten, wenn man so will. Ja. Und wird in Zukunft aber bei Google bleiben, und zwar als Executive Chairman. Ja, und während man eben noch darüber streiten kann, was jetzt, ob das jetzt eine Beförderung ist oder eine Degradierung, ist vollkommen wurscht. Die Tagesgeschäfte hat ab April Larry Page in der Hand. Und Larry Page ist einer der Gründer von Google, zusammen mit Sergey Brin wurde Google da gegründet von diesen beiden. Und beide, Larry Page und Sergey Brin, sind beide dafür bekannt, dass sie ein wirkliches, ja, sehr starkes Interesse an eben freien und offenen Technologien haben, und die sind auch verantwortlich für dieses Do No Evil, ja, Motto. Ja. Und bisher, Eric Schmidt war ja so mehr der Geschäftsmann, ja, der eben Kohle machen wollte. Das hat er sehr, sehr gut hingekommen. Das ist einer der erfolgreichsten CEOs in der Geschichte der Computerindustrie, wenn nicht überhaupt der erfolgreichste. Und es ist halt fantastisch, was da geleistet wurde. Aber Larry Page ist da bisher immer eher so der Ingenieur gewesen. Ich habe auch in einem anderen Artikel geschrieben, die Geeks sind zurück an der Macht bei Google. Ja, und ich glaube, das trifft es genau. denn das ist Larry Page. Dem sind andere Sachen wichtiger als Geld. Viele andere Sachen sind wichtiger als Geld. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, inwiefern oder wie da jetzt die einzelnen Geschäfte davon betroffen werden. Sergey Brin soll sich jetzt voll und ganz auf die bestehenden und neuen Projekten konzentrieren. Also die technische Seite quasi hier richtig gut unterstützen. Übrigens, die drei, Eric Schmidt, Larry Page und Sergey Brin, haben die Aktienmehrheit immer noch an Google. Das soll sich auch nicht ändern. Die haben also intern auch hier gute Zusammenarbeit, ja, was das intern, extern meine ich, haben sie auch gute Zusammenarbeit gepredigt in Zukunft. Ja, das werden wir mal zeigen, wie das so ist. Eric Schmidt sagt, Larry Page ist bereit für diese Aufgabe. Ja, und jetzt bleiben dann eben Raum für Spekulationen. Wie wirkt sich das auf Android beispielsweise? Ja, oder auf solche Sachen wie Google Bass? Ja, falls das noch jemand interessiert, ja, Google Bass gibt es noch. Ja. Und das soll ja sozusagen der Mittelpunkt werden von den Social Network Aktivitäten, die Google momentan so macht, eben dieses Hotpot Places und das Ganze soll eben hier bei Google sozusagen bei Google Buzz eben sozusagen die Zentrale haben, wo die ganzen Informationen in dem Feed zusammenlaufen sozusagen. Aber Bass braucht einen gewaltigen Schub. Ich weiß, das hören die Bass-Fans nicht gerne, und die sind sehr, sehr erpicht darauf, hier, dass Bass gut dasteht. Aber sind wir mal ehrlich, die Benutzerzahlen bei Bass sind weit hinter dem, was man erwarten konnte. Und ich selbst war ja am Anfang sehr, sehr begeistert von Bass. Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass Bass der beste Social-Network-Dienst momentan ist. Aber ich ich bin auch ein Geek, sage ich mal, ja, ein Computernerd, und offenbar sehen das die Massen hier ganz anders. Die finden das eher schlimm, dass in ihrem Mail-Account jetzt die Social Network-Nachrichten auftauchen. Für mich ist das eine Offenbarung, ich finde das genial, ja. Dann habe ich alles an einem Platz. Mein Mail-Account ist mein Leben, ja, und ja, das ist okay. Aber das scheinen offenbar andere Leute nicht ganz so positiv zu sehen, und deswegen hat Google Buzz wirklich Probleme. Große bekannte Leute im Internet, beispielsweise Leo Laporte, hat gesagt, es sind nur ein paar hundert Leute, wirklich nur ein paar hundert Leute, was soll man denn da? Fand ich, da ist die Zeit zu knapp, zu wertvoll dafür, und Ende. Ja. Ist schon hart, so, ich würde es zwar so hart nicht sehen, aber man muss schon sagen, dass man ganz klar sieht, es gibt bei Buzz einen harten Kern, ja, die machen sehr viel, die sind sehr aktiv, fast schon hyperaktiv, verteidigen Buzz mit Klauen und Zähnen, aber ja, das war's dann. Also, was wird Larry Page jetzt eben mit Buzz machen? Wird er das ausbauen? Wird er das steuern, weil Sergey Brin hat ja Buzz, als es herauskam, gelobt als das Social Network Ereignis oder das Social Ereignis überhaupt. Ja. Und das soll der Dreh- und Angelpunkt werden von den Social Network Bemühungen von Google. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass Buzz jetzt vielleicht ein bisschen aufgepeppt wird und dann massiv unterstützt wird. Es könnte allerdings auch sein, dass Buzz komplett eingestellt wird und dann was Neues kommt, weil eben der Name bereits schon, ja, ich würde schon fast sagen, geschädigt ist. Ja. Und was bedeutet das für Android? Android, einer der wichtigsten oder der wichtigste Geschäftsbereich momentan bei Google. Von daher wird es sicherlich keine dramatischen Auswirkungen haben, aber wir könnten vielleicht noch sehen, dass Google vielleicht noch weiter Richtung offene Technologie geht. Wie soll das sein? Zum Beispiel die Apps von Google, die sind ja kein Open Source, das heißt Mail, Maps und so weiter. Und da wäre zum Beispiel noch Spielraum, wo man sagen kann, okay, hier könnte Google ja auch ein bisschen offener werden und diese Apps eben auch freigeben, dass sie dann grundsätzlich integriert werden könnten. Ob das gut oder schlecht ist, das wäre wieder eine Diskussion für eine andere Sendung, weil da kann man richtig eine halbe Stunde oder so dann alleine darüber spekulieren. Ja. Naja, auf jeden Fall, es sind heiße Zeiten, und ich bin da richtig versessen darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Ich brauche hier so eine kleine Zeitmaschine, ja, dann kann ich mal so vorfliegen, kann schon mal reinschnuppern, was da noch passieren wird. Ich würde zu gern wissen, wie Google in einem Jahr jetzt dann aussieht, ja, oder in 1,5 Jahren. Gut. Also eine heiße Geschichte ist das hier. Wenn es Winter ist, soll es aber daheim nicht so heiß sein. Das habe ich jetzt gelesen in einem schönen Blog, das sich um Umweltschutz und so weiter in den USA kümmert. Greenupgrader.com. Ja, genau. Und die sagen, wenn es Winter wird, Heizung runterdrehen. Ja, das ist das auch, was ich schon seit eh und je sage. Überhitzte Räume führen zu Erkältungen. Ja, die Erkältungsviren, Bakterien, weil ich Viren sind eigentlich falsch, so, die Bakterien, die eben übertragen werden können, die führen dann eben auch zu Erkrankungen, die gedeihen besonders gut in engen beziehungsweise überhitzten Räumen und Gebäuden. Und das ist der Grund, warum im Winter die Leute öfters krank sind, weil die dann eben ständig in ihren überhitzten Räumen herumhängen. Ja. Deswegen sollte man eben grundsätzlich weniger heizen im Winter. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern ist auch gut für die Gesundheit. Auch wenn das erstmal ein bisschen komisch erscheint, aber ihr werdet es merken, ihr seid weniger krank, wenn ihr weniger heizt im Winter. Es ist tatsächlich so, härtet euch lieber etwas ab. Ja, mal schön in die Sauna gehen oder eiskaltes Wasser. Rüdiger Neberg beispielsweise ist auch, schwört darauf, sich im zugefrorenen See ein Loch ins Eis zu hacken und dann erstmal ins eiskalte Wasser zu gehen. Ja, soll auch gut abhärten. Stattdessen eben auch einen schönen warmen Tee genüsslich trinken. Das heizt von innen heraus wesentlich effektiver auf, als wenn man die Heizung aufdreht. Dann, was auch viele nicht wissen, und das sind uns die Japaner mal wieder grundsätzlich voraus, wobei man kann das eigentlich nicht voraus nennen, sondern das haben die ja schon traditionsmäßig. Die heizen nämlich mit einem sogenannten Kotatsu. Das heißt, nur ein kleiner Fleck im Raum wird erhitzt unterm Tisch, ja, und da ist eine Decke und dann kann man quasi Decke über die Beine legen und dann kriegt man von unten die Wärme ab. Und bei uns wird das immer so schön dargestellt wie, oh, voll die Energieverschwendung, ja, ein Elektroheizer und am Tisch, toll, und die Wohnung ist trotzdem noch kalt und überhaupt. Und nein, das ist eben besonders effizient. Der Körper wird gewärmt. Der Platz, der gewärmt werden muss, ist sehr, sehr klein. Entsprechend muss weniger Energie auf Dauer aufgewendet werden. Während man zum Beispiel, wenn man ein großes Zimmer hat und tut einfach nur die normale Heizung einschalten, die Heizung ist nicht so extrem effektiv. Ein kleiner Heizlüfter kann zum Beispiel, wenn man nur kleine Räume beheizt, sogar effektiver sein, wenn man das eben unter einem Kotatsu oder ähnlichem dann macht. Ja, so ist das. Und das wird in Japan ja, wie gesagt, praktiziert, läuft ganz gut. Und dort gibt es sogar große Gebäude ohne eingebaute Heizung deswegen. Und die Leute leben eben mit dem Kotatsu seit vielen Jahrhunderten. Funktioniert immer noch gut. Also, dann muss man auch nicht unbedingt klar im T-Shirt oder ja, ohne T-Shirt rumlaufen daheim. Ja. Es reicht auch, wenn man zum Beispiel die Temperatur auf 17 bis 20 Grad hält. Ja. Und das ist eigentlich noch eine annehmbare Temperatur. Und wenn einem dann fröstelt, dann kann man vielleicht auch mal hier ein Sweatshirt oder so anziehen, dann ist es okay. Ja, da muss man nicht gleich wieder die Heizung auf 25 Grad bollern. Das ist nämlich eben genau das Falsche. Also noch weitere Tipps. Ich hab das verlinkt hier. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Ein bisschen genauer noch, warum, weshalb, wieso und noch einige andere Tipps. Ich praktiziere das jetzt schon ein paar Jahre übrigens und dieses Jahr war ehrlich gesagt das erste Mal seit vielen Jahren, seitdem ich die Heizung, die Zentralheizung wieder angeschaltet habe, weil es dieses Jahr wirklich extrem kalt war und ich musste die Wohnung etwas auf ein anderes Niveau bringen. Das heißt, die Wohnung ist jetzt bei mir bei etwas 16 bis 17 Grad und das ist für mich vollkommen ausreichend. Wenn es wärmer wird, dann drehe ich durch. Okay. Ich meine, eins ist klar, der nächste Sommer kommt bestimmt. Und da freue ich mich schon drauf. Naja, aber jetzt wird es erstmal wieder kälter. Ich bin noch wahnsinnig. So, ja, dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Also es waren doch schon wieder ziemlich aufreibende Themen, würde ich mal sagen. Also mit Google, das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht bei Google. Ja. Das kann ich euch nur gar nicht sagen, das ist doch recht. Ich finde das echt fantastisch. Ja. dass es so ruckzuck ging, ja. Zack, hier ist ein neuer CEO, hier ist Larry Page, ja. Und was heißt neu, ne? Der Gründer. Das ist irgendwie, ist das so ein Comeback schon fast schon wie bei Steve Jobs, ja. Und zwischen Larry Page und Eric Schmidt gab es ja auch schon öfters Querelen, ja, wegen der Führung des Unternehmens. Und ich bin wirklich gespannt. Und ich glaube nicht, einige sagen, es wird sich gar nichts ändern. Ich glaube, das ist bei Google noch nie der Fall gewesen. Bei Google ändert sich ständig alles. Also bis dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder rein bei der Rios Wochensicht. Und meinen doch sehr seltsamen Ansichten manchmal. Naja, also haltet die Ohren steif, bleibt gesund, tschüss.